SWR 1, der Sonntagmorgen mit Nela Fichtner.
Wenn das Dach undicht, die Mauern feucht oder baufällig werden, stellt sich bei vielen Kirchen die Frage, lohnt sich die Renovierung überhaupt noch? Schließlich sinken die Mitgliederzahlen und die übriggebliebenen können in der Regel auf andere nahe Kirchen zurückgreifen. So auch im Trierer Stadtteil Erang. Die Renovierung der katholischen Kirche Christi Himmelfahrt wäre für die Gemeinde einfach zu teuer geworden. Deshalb hat man sie entweiht und in 17 Sozialwohnungen umgewandelt. Nächste Woche sind sie bezugsfertig. Eva Britz war vor Ort.
Der Kirchturm aus rotbraunen Backsteinen mit einem schlichten Kreuz erinnert noch an die ehemalige Bestimmung des Hauses. Das frühere Kirchenschiff ist von außen aber nicht wiederzuerkennen. Vier große Balkone bestimmen das Bild. Doch man sieht trotzdem, das ist kein normales Wohnhaus. Pfarrer Mario Kaufmann.
Es gibt noch ganz interessante Details, die im Bau wiedererkennbar sind. Zum Beispiel die vier Evangelistensymbole, die vorne in der Fassade zu sehen sind. Drei Steine, die interessanterweise aus der Klagemauer in Jerusalem stammen und zum Bau hierher kamen.
Barrierefrei geht es in das große Treppenhaus. Dort sind Relikte der ehemaligen Kirche Christi Himmelfahrt zu finden.
Es gibt im Raum drei alte Kirchenfenster und auch vom alten Altarraum das Christusbild und die 12 Apostel. Und natürlich der Turm, der noch neben dem Gebäude steht.
Bis zum Wohnhaus war es ein weiter Weg. Die Kirchengemeinde musste lange suchen, bis sie diese Lösung gefunden hatte. Vor dem Projektentwickler im Prinzip gab es 6 Interessenten, die hatten aber andere Pläne, erinnert sich Hans Kasel, Vorsitzender des Pfarreienrates in Erang.
Lohnt sich nicht mehr abreißen. Und wir sind sehr froh, dass wir dieses Gebäude, was hier mit sehr vielen Spenden gebaut worden ist, dass das hier jetzt also erhalten bleibt.
Der Umbau der Kirche in Wohnraum wurde gefördert, sodass die Mieten vergleichsweise gering sind, so Projektentwickler Jan Eitel.
Es ist bezahlbarer Wohnraum, der im Rahmen der Mietwohnraumförderung entstanden ist, sodass man hier für 6 Euro pro Quadratmeter einen Neubau in einer ehemaligen Kirche bekommen kann.
Davon profitieren junge Familien, Menschen mit Behinderungen, eine Wohngruppe für junge Menschen mit bestimmten Einschränkungen und Alleinerziehende wie Maike Braun mit ihrem Sohn Elia.
Ein total verrücktes Gefühl, weil ich die Kirche auch tatsächlich kenne, weil ich hier aufgewachsen bin in Erang und wie sich das Ganze umgestaltet hat und es ist einfach wahnsinnig mit anzusehen.
Er war nicht nur ein weltberühmter Musiker, der von traditioneller über Unterhaltungsmusik bis hin zur Klassik alles drauf hatte und großartige Werke komponierte. Mikis Theodorakis war auch ein zutiefst politischer Mensch. Im Ersten Weltkrieg kämpfte er gegen die deutschen und italienischen Besatzungstruppen, später gegen die griechische Militärdiktatur. Anschließend für soziale Gerechtigkeit, Frieden und Völkerverständigung, vor allem zwischen Griechenland und der Türkei. Am Donnerstag ist Theodorakis im Alter von 96 Jahren gestorben. Wolfgang Landmesser mit einem Nachruf.
Schon früh werden seine Lieder in Griechenland populär. Wie Enna to Chelidoni aus Axion Esti des griechischen Nobelpreisträgers Odysseas Elitis. Epitaphios ist ein weiteres Schlüsselwerk aus den 1960er Jahren. Theodorakis Musik ist kaum zu trennen von seinem politischen Engagement. In seinem langen Leben stand er immer wieder im Zentrum der Geschichte seines Landes. Auch in der Finanzkrise nach 2009 ergriff er das Wort. Die unselige Austerität, die Sparpolitik habe die Griechen ins Elend gestürzt. Bei einer Demonstration gegen die Geldgeber-Troika wurde er 2012 von Tränengas getroffen. Danach trat er nur noch selten in der Öffentlichkeit auf. Die Musik sei immer in seinem Kopf, sagte er in einem Interview zu seinem 90. Geburtstag. Die Motivation für sein rastloses Schaffen beschrieb er einmal so.
Ich wollte ein vielseitiger, ein vielschichtiger Komponist werden. Ich fühle noch wie der Jüngling von einst, der mit 14, 15, 16 angefangen hat, Farben, Klänge, Hass und Liebe der Menschen zu entdecken.
Vor genau 300 Jahren starb Henri Arnauld. Der evangelische Pfarrer gehörte zu den Waldensern, einer reformatorischen Laienbewegung, die im 12. Jahrhundert in Südfrankreich entstand. Sie hatte sich Armut auf die Fahnen geschrieben, wurde von der katholischen Inquisition verfolgt und wollte deshalb flüchten. Deshalb führte Henri Arnauld die Waldenser über die französischen Alpen nach Hessen, Württemberg und Baden. Im Enzkreis hat er die Siedlung Schönenberg gegründet. Und dort ist Jürgen Essig auf die Spurensuche gegangen.
Hier steht das Ende einer Flucht. Wer von Mühlacker nach Schönenberg fährt, dem fällt sofort die Kirche auf der linken Straßenseite auf. Gegenüber, etwas zurückgesetzt in einem schönen Garten, steht ein Fachwerkhaus. Die Henri-Arnaud-Kirche und sein Wohn- und Sterbehaus. Das ist für die Waldenser
das Herzstück in Deutschland, was die Waldenser betrifft. Es beherbergt das größte und umfangreichste Museum außerhalb der Waldensertäler. Und es beherbergt auch die größte und umfangreichste Bibliothek und Archiv,
sagt Dorothea Vincent, die erste Vorsitzende der Deutschen Waldenservereinigung. Henri Arnaud führte 1698 rund 3000 arme Bergbauern aus den Westalpen über die Schweiz nach Württemberg. Sie hatten die katholische Kirche herausgefordert und mussten flüchten.
Die Waldenser bildeten sich ein, so schreibt der Papst, als Laien predigen zu dürfen. Und in der katholischen Kirche ist bis heute noch so, nur diejenigen dürfen predigen, die vom Bischof dazu Befugnis bekommen haben,
sagt der Kirchenhistoriker und Waldenser-Experte Albert de Lange aus den Niederlanden. Der Zug der Waldenser fand in Württemberg, Baden-Durlach und Hessen-Darmstadt eine neue Heimat. Lange Zeit lebten sie hier in sprachlich und konfessionell eigenständigen Siedlungen. Henri Arnaud hat das Fachwerkhaus in Schönenberg, wo er auch Pfarrer war, für sich bauen lassen. Über den Gartenzaun komme ich mit seinem heutigen Nachbarn ins Gespräch.
Also mein Name ist Thomas Bollmer. Meine Oma ist eine geborene Talmon und durch ihre Wurzeln und ihren Vater und Großvater natürlich hier ins Museum und zu den Waldensern schwer verwurzelt.
Der Nachfahre der Waldenser ist erst vor wenigen Jahren wieder in seine Heimat und in die direkte Nachbarschaft des Hauses gezogen. Auch Tamara Jaggi hat Waldenser als Vorfahren. Spielt das im Alltag der jungen Frau noch eine Rolle?
Wenig, also kaum. Man weiß es, aber also das ist nicht präsent jetzt im Alltag.
Dorothea Vincent, die Vorsitzende der Waldenser Vereinigung, sieht das ein bisschen anders. Für sie hat ihre Abstammung noch eine große Bedeutung.
Es ist ganz klar, Waldenser sein ist Protestantismus, ist ein evangelisch-protestantisches Glaubensbekenntnis sozusagen. Und das macht der Waldenser aus eigentlich.
Auch wenn nicht alle ihre Abstammung so intensiv leben. Auch Thomas Bollmer, der Nachbar des Waldenser Museums, nicht. Er registriert aber doch viele Besucher auf den Spuren der Waldenser und des Henri Arnaud.
Was mich wundert, das sind wirklich junge Leute, die das interessiert. Und das ist doch wieder schön, wenn man so ein bisschen die Wurzeln wieder nachguckt, ne?
Gewerkschaften und Menschenrechtsorganisationen, Kirchen, Wohlfahrtsverbände und Klimaschützer haben gestern in Berlin friedlich demonstriert. Insgesamt nahmen 300 Organisationen teil. Wenige Wochen vor der Bundestagswahl fordern sie mehr soziale Gerechtigkeit und andere damit verbundene Themen. David Donschen berichtet.
Das Spektrum reichte von fairen Mieten und besseren Klimaschutz über die Vereinfachung von Schwangerschaftsabbrüchen bis hin zu einer besseren Bezahlung im Gesundheitssystem. Dazu gab es auch einen großen antirassistischen Block bei der Unteilbar-Demo. In ihm war Gibran unterwegs, der ebenfalls eine sehr konkrete Forderung kurz vor der Bundestagswahl hatte.
Mehrheit der Migrantinnen und Migranten, die dürfen hier nicht wählen, trotzdem sind sie seit Jahren hier. Wir brauchen Partizipation, wir brauchen eine Zustimmung in diesem weißen deutschen Gesellschaft.
Doch so vielfältig und groß die Problemlagen, die auf der Demo angesprochen wurden, von einer Ohnmacht bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern war nichts zu spüren. Im Gegenteil.
Es gibt so viele Baustellen, man weiß persönlich gar nicht, wo man anfangen soll. Aber ob man sich jetzt für Tierschutz, Umweltschutz oder gegen Rassismus einsetzt, ist eigentlich völlig egal. Hauptsache man macht halt irgendetwas.
Entsprechend vielfältig waren auch die Gruppen, die durch Berlin zogen. Unter ihnen Gewerkschaften, Amnesty International und Fridays for Future. Dazu Helen Defner, Sprecherin vom Bündnis Unteilbar.
Dieses Jahr 2021 haben 350 Organisationen unseren Aufruf mitgezeichnet. Und alle diese Organisationen stehen also dafür ein, was wir im Aufruf geschrieben haben. Und das heißt, eine solidarische Gesellschaft ohne Ausgrenzung. Verschiedene Ziele, die wir dabei verfolgen, zum Beispiel faire Arbeitsbedingungen für alle in der Pflege, in der migrantisierten Arbeit und so weiter. Klimagerechtigkeit, Antirassismusarbeit, alle diese Dinge wollen wir verbinden, weil diese Themen nicht ohne einander zu denken sind.
Drei Wochen vor der Bundestagswahl gab es bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch viel Kritik an der aktuellen Themensetzung im Wahlkampf. So zum Beispiel bei Angelika, die mit der Gruppe Omas gegen Rechts bei der Demo war.
Also dieser Bundestagswahlkampf ist in meinen Augen ein Witz. Das Problem ist, die Politik hat so lange gepennt, dass jetzt so viele Themen so unter den Nägeln brennen. Und ausbaden müssen es die jungen Leute und ich finde, das geht nicht.
30.000 Menschen waren es laut Organisatoren, die vom Brandenburger Tor Richtung Alexanderplatz zogen. Die Polizei zählte weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ein Großteil trug Masken und hielt sich an die Corona-Auflagen. Die Organisatoren hatten extra viel Platz zwischen den Demoblöcken eingeplant. Das Unteilbar-Bündnis organisiert seit Jahren große und thematisch breit gefächerte Demos.
In den Sommerferien oder nach der Schule wollen junge Leute oft etwas Besonderes erleben. Work and Travel oder andere Reisen liegen hoch im Kurs. Eine günstigere und weniger bekannte Alternative sind sogenannte Workcamps, die junge Erwachsene aus verschiedenen Ländern zusammenbringen. Für wenige Wochen wohnen und arbeiten sie gemeinsam an ausgewählten Projekten. Miriam Staber hat das in Lellwangen in der Nähe vom Bodensee beobachtet.
Zwei Männer schieben Schubkarren mit Steinen, woanders wird gebuddelt. 13 Freiwillige aus Deutschland, Guinea, Polen und Spanien arbeiten gemeinsam im Gemeinschaftsgarten in Lellwangen in der Nähe des Bodensees. Sie bauen einen Weg mit Trockenmauer durch das steile Gelände, legen aber auch kleine Wassertümpel und einen speziellen Komposthaufen an. Das Ziel aller ihrer Projekte, mehr Artenvielfalt.
Ich sammle gerade hier so ein bisschen Altholz ein und bringe es hoch. Wir haben so ein Modul für Eidechsen, da kommt dann so Totholz rein und dann leben die da und finden ihre Nahrung.
Mit dabei sind Studierende, aber auch Familien und ein Azubi. Der 20-jährige Lamin Camara ist aus Guinea nach Deutschland geflüchtet und hat sich beim Workcamp direkt mit einem spanischen Jungen angefreundet, obwohl sie keine gemeinsame Sprache sprechen.
Irgendwie muss man sich verstehen und dadurch man lernt so verschiedene Kommunikationssachen. Aber es hat funktioniert.
Die Gruppe arbeitet zusammen im Gemeinschaftsgarten, erledigt aber auch Alltagsaufgaben gemeinsam. Es gibt zum Beispiel jeden Tag eine Koch- und eine Abspülgruppe. So entsteht bei einem Workcamp ein ganz besonderes Gemeinschaftsgefühl, erzählt der 26-jährige Camp-Koordinator Malte Seibold, der schon bei zahlreichen Camps dabei war.
Die Unterhaltung und das Gegeneinander verstehen und zuhören, das alle kommen ja mit der Intention, auch andere kennenzulernen und man ist sehr interessiert. Und beim ersten gemeinsamen Abendessen merkt man eigentlich sofort, dass diese Stimmung dann auftritt.
Das Workcamp im Gemeinschaftsgarten in Lellwangen wird vom Service Civil International organisiert, einer der wichtigsten NGOs in dem Bereich. Service Civil International ist rund 100 Jahre alt. Die Organisation entstand nach Ende des Ersten Weltkriegs.
Da hat man dann diese Idee geboren, dass man versucht, in Verdun in der Nähe, wo ganz, ganz viel kaputt gegangen ist in Frankreich, da ein umliegendes Dorf wieder aufzubauen mit am Krieg beteiligten Parteien. Und da war dann einfach der Fokus zusammen, was aufzubauen, was man eigentlich auch zusammen kaputt gemacht hat. Und das war so die Geburt davon.
Auch heute haben Workcamps wie das in Lellwangen zwei Ziele. Die konkrete Arbeit vor Ort, aber auch das Kennenlernen von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen. Und so auf lange Sicht das Schaffen von Völkerverständigung und Frieden. Die internationalen Freiwilligen im Gemeinschaftsgarten am Bodensee sind nach 10 Tagen Workcamp stolz auf ihre geleistete Arbeit. Viele von ihnen werden die Menschen und auch den Ort vermissen, erzählt Campleiterin Viktoria Zimmer.
Das macht mich ganz glücklich, wenn ich hier sehe, was alles hier umherfliegt, auch weil es eben so rar geworden ist sonst in unseren viel bebauten, versiegelten industriellen Landschaften. Und ich kann mich einfach hier hinsetzen und es gibt so viele Dinge zu beobachten und ja, kann auch hier entspannen und mehr zu mir selbst kommen.
Am morgigen Abend feiern jüdische Menschen weltweit Rosh Hashanah, ihr Neujahrsfest, mit dem gleich 10 Bußtage beginnen, die am 16. September mit dem Versöhnungstag Yom Kippur enden. Davor gibt es jede Menge vorzubereiten, denn am Neujahrstag steht nicht nur Besinnliches auf dem Programm, sondern auch ausgiebiges Feiern. Die Stuttgarter jüdische Gemeinde zum Beispiel bringt ihre Synagoge auf Hochglanz und bereitet aufwendige Speisen zu. Susanne Babila hat die Vorbereitungen beobachtet.
Eva Jäger kocht in einem Riesentopf ungarisches Gulasch. Die 61-Jährige bereitet bis Montagabend zu Rosh Hashanah 150 Essen vor, die nach den jüdischen Speisegesetzen zubereitet werden.
Ich koche heute ungarische Gulasch, koche Kremle, das ist da Meredik mit rote Bette und gefüllte Fisch.
Gefilter Fisch, ein jüdisches Traditionsessen, das an Schabbat oder Festtagen wie Rosh Hashanah, dem jüdischen Neujahrsfest, zubereitet wird, erklärte Michael Kashi. Er ist im Vorstand der jüdischen Gemeinde in Stuttgart.
Ursprünglich war das so, dass man Fisch genommen hat, hat man die ganzen Innereien rausgenommen und dann hat man von Fischfleisch so eine Masse so gehackt, gewürzt und hat man reingetan in den Fisch und das hat man meistens gekocht Heute macht man das nicht mehr so, weil das ist sehr viel Arbeit, macht man nur die Frikadellen.
Gefeiert wird meist im Familienkreis, mit einem großen Festessen, egal ob man orthodox ist, liberal oder einfach die Tradition lebt. Auf dem Tisch dürfen dabei Äpfel nicht fehlen, die in Honig getaucht werden.
Wenn Rosh Hashanah anfängt, es gibt ein Gebet und zu jedem Gebet gibt es irgendwas Kleines, was man dazu essen soll, wie zum Beispiel Apfel mit Honig oder Datteln, Granatapfel und solche Sachen. Und es gibt extra Gebete dafür. Man dankt dem Gott, dass er uns das und das gegeben hat und als Symbol essen wir sowas dazu.
Rosh Hashanah ist ein religiöses Fest und steht für den Anfang des jüdischen Jahres. Im Gegensatz zu Silvester geht es dabei weniger um gute Vorsätze, sondern im Gebet Gott um Verzeihung zu bitten oder Fehler wiedergutzumachen.
Gott verzeiht uns immer, wenn wir bitten um Verzeihung. Aber wichtiger, viel wichtiger ist, uns mit den Mitmenschen zu versöhnen, weil das kann Gott nicht für uns machen. Wir müssen das selber machen. Deswegen ist das so üblich, dass man in dieser Zeit, wenn man Leute trifft, bittet um Entschuldigung, wenn ich dir was Schlechtes gemacht habe.
Michael Kashi lebt seit 50 Jahren in Deutschland und wuchs in Israel auf. Er ist Vater von 3 Kindern, die mittlerweile in Berlin und Israel leben. In diesem Jahr können sie nicht alle zusammen Rosh Hashanah feiern, auch wegen Corona. Aber trotzdem freut sich Michael Kashi auf die Festtage.
Ich komme da auch zur Synagoge und ich treffe da sehr viele Leute, die man nicht immer sieht. Aber an solchen hohen Feiertagen kommen sie zur Gemeinde, zur Synagoge und dann kann man sie wieder sehen.
Diese Bilder wird man nicht mehr los. Flugzeuge, die in die New Yorker Twin Towers rasen, riesige Feuer- und Rauchschwaden hinterlassen und die Türme zum Einsturz bringen. Die Terroranschläge vor 20 Jahren haben fast 3000 Todesopfer gefordert. Trotzdem gibt es nach wie vor Menschen, die sie leugnen oder die die US-Regierung selbst dafür verantwortlich machen. Peter Mücke berichtet.
Der Staub der Trümmer des World Trade Centers hatte sich noch nicht gelegt, da traten bereits die ersten Zweifler auf den Plan. Wie konnte die mächtigste Nation der Welt von einer Handvoll Terroristen so überrumpelt werden? Es gab eine ganze Reihe von Verschwörungstheorien. Die Haupttheorie ist bis heute, dass 9/11 in irgendeiner Form ein Inside-Job war, dass also die US-Regierung von den Anschlägen im Vorfeld gewusst und sie nicht verhindert hat oder sogar aktiv in die Anschläge verwickelt war. Sagt der Historiker und Autor Garrett Graff, der ein Buch mit Zeitzeugenberichten über den 11. September 2001 veröffentlicht hat. Bei seinen Lesereisen in den USA vergehe kein Abend, an dem nicht jemand im Publikum mit der Theorie des Inside-Jobs komme, sagt er. Da ist alles dabei, angefangen von der Idee, dass kein Flugzeug aufs Pentagon gestürzt ist, bis zur Theorie, dass das World Trade Center eigentlich gar nicht angegriffen, sondern kontrolliert von innen gesprengt wurde. Demolition of the towers. Theorien, für die es nach Ansicht von Wissenschaftlern keine Indizien gibt. Und trotzdem hält sich bis heute vor allem in der US-amerikanischen Bevölkerung hartnäckig das Gerücht, die damalige Regierung sei irgendwie in die Anschläge verwickelt. Was viel mit der Mentalität seiner Landsleute zu tun habe, so Graff. Die USA sind wie kaum ein anderes Land traditionell anfällig für religiöse Eiferer. Bis zu den Gründungsvätern der Vereinigten Staaten sind diese fanatischen Züge zurückzuverfolgen, die häufig zu Verschwörungstheorien geführt haben. Das können wir in allen Bereichen der Politik beobachten, über Generationen hinweg. Schon beim Angriff der Japaner auf Pearl Harbor im Zweiten Weltkrieg gab es Gerüchte, die US-Regierung habe den Angriff absichtlich geschehen lassen, um sich den Rückhalt der Bevölkerung für einen Kriegseintritt zu sichern. Und auch nach 9/11 stand schnell die Bush-Regierung im Verdacht, so den Angriff auf den Irak rechtfertigen zu wollen, sagt Joseph Jusinski, der an der Universität von Miami zu Verschwörungstheorien forscht. Lange war es so, dass mehr Demokraten an diese Verschwörungstheorien geglaubt haben, denn Bush war ja ein Republikaner. Aber inzwischen ist es so, dass eher Anhänger der Republikaner diesen 9/11-Verschwörungstheorien anhängen. Das liegt vor allem daran, dass manche Republikaner, allen voran Donald Trump, solche kruden Theorien wieder hoffähig gemacht haben, auch in der republikanischen Partei.
Okay, for Republicans to buy into.
Und so glaubt auch 20 Jahre danach laut Umfragen fast jeder dritte US-Amerikaner daran, dass am 11. September 2001 etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen sein kann. Wenn jemand seiner Regierung sowieso schon misstraut, dann ist es nur noch ein kleiner Schritt zu glauben, dass 9/11 ein Inside-Job war. Es ist nicht so, dass diese Leute groß recherchieren würden. Sie bilden sich schnell eine Meinung, die ihrem Weltbild entspricht. Und so sagen die Verschwörungstheorien nicht nur zum Thema 9/11, sondern aktueller auch zum Coronavirus oder QAnon eine Menge aus über das Vertrauen weiter Teile der Bevölkerung in die Regierenden.
Nach dem 11. September 2001 war die Welt schockiert. Fast 3000 Menschen haben Terroristen an einem Tag ermordet. Das hat viele Menschen verunsichert. Die Angst vor islamistischen Attentaten sprang wie ein Funke auf den gesamten Islam über. Plötzlich trauten auch viele Deutsche ihren muslimischen Nachbarn nicht mehr über den Weg. Ob sie nun gläubig waren oder nicht. Vor allem männliche Muslime sind schnell unter Generalverdacht geraten. Claudia Barthe hat mit einigen gesprochen.
Am Tag nach den Anschlägen fuhr Gökay Sofolu wie immer mit der Bahn zur Arbeit. Ihm fiel damals auf, dass die anderen Fahrgäste sich ihm gegenüber anders verhielten als sonst.
Ich hatte damals einen längeren Bart. Dann habe ich gemerkt, dass die Leute sich gar nicht mehr zu mir hinsetzen. Oder dass die Leute aufstehen, wenn ich mich irgendwo hinsetze.
Plötzlich wurde sein üppiger Bart zum Problem. Dabei hatte der Vorsitzende der türkischen Gemeinde für Baden-Württemberg und Deutschland sonst immer positive Rückmeldungen dafür bekommen.
Das war cool für manche. Es hat gut ausgesehen. Einen Tag später war das in eine ganz andere Verbindung. Und sogar eine ältere Dame sagt, machen Sie diesen Bart ab.
Auch der Musiker Murat Joshkun aus Freiburg bemerkte in den Tagen nach dem Anschlag eine Veränderung. Im Alltag hat er mit Künstlern aus aller Welt zu tun. Dass er Moslem ist, war nie ein Thema. Das wurde jetzt anders.
Die Blicke, die sind nicht mehr so offen oder so freundlich. Ich habe plötzlich gemerkt, die Leute sind unsicher und es wird viel mehr diskutiert. Ja, der Islam.
Im persönlichen Kontakt konnte Murat Joshkun Vorurteile schnell ausräumen. Seiner Meinung nach aber hätten die islamischen Verbände und andere Offizielle sich damals stärker von den Islamisten abgrenzen können.
Was die muslimische Community angeht, dachte ich, die müssten jetzt eigentlich auch sich deutlich gegen sowas äußern, dass man noch kritischer zur Terror Stellung nimmt. Und das so ein bisschen verpufft, fand ich.
Der Exil-Iraner und Leiter des Migrationsbüros, der Malteser für Rheinland-Pfalz, Behrouz Assadi, sieht das ähnlich. Für liberale Muslime können solche radikalen Strömungen zu einer Gefahr werden, sagt er. Deswegen ist es ihm wichtig, sich bis heute immer wieder dagegen zu positionieren.
Laut mit Stärke sagen, wir haben nicht mit diesem System zu tun. Die haben ein Mittel, Gewalt, Waffen. Unsere Waffe ist Klärung, Frieden, Menschenrechtebewahrung.
Auch Gökay Sofoğlu hat sich nach dem 11. September als Vorsitzender der türkischen Gemeinde in Deutschland und Baden-Württemberg oft von den Anschlägen distanzieren müssen. Plötzlich sollte er Stellung nehmen zu Ereignissen im Nahen Osten, obwohl die türkische Gemeinde kein religiöser Verein ist, sondern sich mit weltlichen Fragen auseinandersetzt.
Da war die Diskussion im Anschluss auch sehr emotionalisiert, also es war nicht mehr sachlich.
Er hatte das Gefühl, sich immer wieder rechtfertigen zu müssen. In gewisser Weise sei das bis heute so geblieben. Es existieren immer noch Vorurteile, sagt er.
Nach so vielen Jahren haben wir immer noch mit diesem Ressentiment zu tun.
Zeitung lesen über die News-App, Podcast hören auf Spotify oder den Impftermin online buchen. Sich im Internet zu bewegen ist für die meisten ganz normal. Anders ist das für Leute, die keine Wohnung haben, sich keinen Internetvertrag oder keinen Computer leisten können. Die sind in unserer digitaler werdenden Welt noch immer von immer mehr Lebensbereichen ausgeschlossen. Deshalb hat die Evangelische Gesellschaft in Stuttgart diese Woche einen Mediaraum eröffnet. Dort können Menschen mit geringem Einkommen und Wohnsitzlose kostenfrei an PCs arbeiten und im Netz surfen. Leonore Kratz hat sich das angesehen.
Erster Schritt: PC hochfahren. 4 Stück stehen im Mediaraum und der sieht aus wie der Computerraum in meiner alten Schule. Teppichboden, Tische aus hellem Holz, aufgestellt in Hufeisenform.
Er verbessert ja auch selber, aber nicht immer. Wenn ich jetzt ein eigenes Wort habe, das stimmt so, aber er erkennt es nicht. Ist ja auch blöd, ne? So, dann okay, muss man ignorieren, ne?
Sophie, 67 Jahre alt, rötliche Haare, bunter Schal, will heute das Schreiben in Word üben. Sie heißt eigentlich anders, aber es ist ihr unangenehm, dass sie nur eine kleine Rente bezieht und auf das kostenlose Angebot der evangelischen Gesellschaft angewiesen ist. Früher war sie Krankenschwester. Mit Computern musste sie da nie arbeiten. Bislang hilft ihr ein Freund, aber sie will sich emanzipieren.
Zum Beispiel QR-Code und ne, wie mache ich das jetzt und weiter, dass ich nicht Angst davor habe.
Wie funktioniert ein QR-Code? Was sind Fake News? Und wie schreibe ich eine Bewerbung? Im Mediaraum gibt es Schulungen aller Art. Aber an diesem Vormittag ist der Mediaraum offen für die Wünsche der Gäste. Sozialwirtin Vera Plewe-Elfers hilft bei Bedarf.
Ja, ein Gast, der singt im Chor hier in der Vesperkirche. Der möchte seinen Chor mal hören und dann fängt man an und guckt, wo geht jetzt laut und leise, weil der andere Gast sagt, oh, mach das nicht so laut, ich möchte Whitney Houston hören.
Musik bei YouTube hören, Filme gucken oder mit den Verwandten skypen. Im Mediaraum geht es um gesellschaftliche Teilhabe für Menschen ohne Wohnung oder Menschen mit wenig Geld. Gegenüber von Sophie hat ein Herr im blau-weißen Hemd den PC angemacht. Er will ein paar Formulare ausdrucken und sich auf Nachrichtenportalen informieren.
Jetzt haben Sie sich gerade eingeloggt und lesen erstmal Spiegel.
Und Süddeutsche.
Seine Finger fliegen über die Tasten. Medienkompetenz ist nicht sein Problem. Aber der Gast mit dem graumelierten Haar kann sich keinen eigenen Internet- oder Handyvertrag leisten. Vor Corona war er oft in der Stadtbücherei oder Landesbibliothek, aber mit Lockdown und Zugangsbeschränkungen wurde das Surfen im Netz schwieriger. Und mit öffentlichem WLAN oder Hotspots für den Internetzugang unterwegs ist das auch so eine Sache.
Also in Stuttgart gibt es an Zahlen 630 freie Hotspots.
Aha.
So, dann ist schon die Frage, wie kommen Sie erstmal in die Lichte ran?
Dafür brauchen wir schon wieder Internet.
Stimmt.
Bei Sophie ist die Stimmung ausgelassen.
Hey.
Sie hat ihr Lieblingsgedicht 10 kleine Zappelmänner abgetippt und wird beim Schreiben immer flüssiger. Eigentlich wollte Sophie das Gedicht noch mit Emojis zieren.
Ah, das überlege ich mir noch. Beim nächsten Mal.
Wie wird man eigentlich deutscher Staatsbürger? Wer das wissen will, muss sich durch unzählige Infoseiten und Vorschriften durcharbeiten. Und die sind nicht etwa für alle Leute gleich. Erstmal heißt es, die passenden zu finden. Dann führt der Weg zum deutschen Pass über die Ausländerbehörde. So auch für den Leipziger Autor Dmitri Kapitelmann. Am Ende musste er bis in die Ukraine fahren, um alle Papiere zusammenzukriegen. Darüber hat er ein Buch geschrieben. Eine Formalie in Kiew heißt es. Esther Saub hat es gelesen.
Eine Formalie in Kiew ist ein Reisebuch, passend zum Sommer also. Aber die Reise, die der Ich-Erzähler unternimmt, ist keine Ferienfahrt. Er fliegt von Leipzig nach Kiew, um ein Papier für die deutsche Bürokratie zu beschaffen. Genau wie der Autor des Buches vor einigen Jahren. Dmitri Kapitelmann ist mit 8 aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. Seine Familie gehörte zu den sogenannten jüdischen Kontingentflüchtlingen, die die Bundesrepublik damals aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion aufgenommen hat. 25 Jahre später beschreibt er sich als deutsch eingeschult, studiert, berufstätig, steuerpünktlich, verfassungspatriotisch. Aber er ist kein deutscher Staatsbürger. Deshalb ist sein Ansprechpartner für bürokratische Fragen die Ausländerbehörde. Genauer Frau Kunze, die ihn insgeheim vielleicht sogar für einen Deutschen hält, so hellhäutig wie er ist. Frau Kunze also hat den Erzähler aufgefordert, in Kiew eine aktuelle Fassung seiner Geburtsurkunde zu beschaffen. Die kann er nicht einfach so vorlegen, sondern braucht dazu eine sogenannte Apostille.
Für die wenigen, die nicht wissen, was eine Apostille ist, zitiere ich Frau Kunze gern. Das ist die behördliche Bestätigung einer behördlichen Bestätigung von der Nächsthörnbehörde.
So erklärt es der Autor Dmitri Kapitelmann. Sein Buch erzählt genauso viel über Deutschland wie über die Ukraine. Dabei geht es auf der einen Seite um viel Bürokratie und teils absurde Vorschriften, auf der anderen um Korruption, Misswirtschaft und um ein tiefes Misstrauen gegen den Staat. Tritt nie auf Gullideckel, warnt die Mutter Dmitri schon als Kind in Kiew. Denn der Deckel könnte locker sein und mit dir einbrechen. Zwischen diesen beiden Polen steht der Erzähler, dem die Eltern vorwerfen, er sei viel zu deutsch, um bestimmte Dinge zu verstehen. Na gut, denkt er sich, dann eben wirklich Deutscher.
Schließlich benötigt dieses verwundete Land neue Demokratie-Deutsche wie mich. Wir sind Frischluft, da stimmen Sie mir doch sicherlich zu. Unter uns gesprochen, Frischluft ist eine fast so feine deutsche Vokabel wie Fruchtfleisch.
Der Roman »Eine Formalie in Kiew« hat mich zum Lachen gebracht und auch zum Nachdenken über unsere Sprache und über unsere Bürokratie. Aber es ist kein politisches Pamphlet, sondern eine Familiengeschichte und eigentlich auch ein sehr feiner Liebesroman.
Also wenn es nicht um Liebe in dem Buch ginge, gäbe es kein Buch, dann wäre ich zu faul, so viel über Bürokratie zu schreiben. Ich möchte den echten Menschen, über die ich da schreibe, meinen Eltern auch dieses kleine Denkmal bauen.
Also vermischt der Autor das Leben des ausgedachten Erzählers mit seinem eigenen. Herauskommt eine rührende Liebesgeschichte. Dmitris Eltern, die sich nach Migration und Neuanfang sehr auseinandergelebt haben, reisen irgendwann auch von Leipzig nach Kiew und finden hier auf verschlungenen Wegen wieder zueinander.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Was mich bewegt. Ich bin Margot Käßmann.
Deutschlands wahrscheinlicher bekannteste Theologin, ehemalige Bischöfin, Ratsvorsitzende, Reformationsbotschafterin, Bestseller-Autorin, vierfache Mutter, mehrfache Oma und Margot, was habe ich vergessen?
Oh, ich finde, das reicht schon.
Das würde ich auch so sehen. Margot Käßmann hat viele wichtige Ämter hinter sich gelassen, steht aber auch im Ruhestand noch mittendrin in der gesellschaftlichen Debatte. Das zeigt ihr neuer Podcast, Margot Käßmann, was mich bewegt. Gerade haben Sie den Trailer gehört. Frau Käßmann, was bewegt Sie in Ihrer ersten Folge?
Die erste Folge haben wir zum Thema Freundschaft produziert, weil ich finde, dass Freundschaft im Leben doch neben der Familie eine sehr tragende Kraft ist. Und gerade in der Corona-Zeit hat sich gezeigt, wie viele Menschen einsam sind. Ich möchte eigentlich ermutigen, auch wenn wir älter sind, nochmal neue Freundschaften zu schließen.
Gerade in der Corona-Zeit, jetzt wo Sie das ansprechen, haben ja auch viele Menschen erlebt, dass Freunde ganz anders über Corona und die Impfungen denken als sie selbst. Da hängt ja ganz schön viel dran. Deshalb wird es immer wieder auch schnell zum Streitthema, um das man Bogen macht. Haben Sie sowas auch erlebt?
Also ich habe erlebt, nicht im Freundeskreis, aber im Bekanntenkreis, dass tatsächlich dann es nicht mehr möglich war, über diesen Konflikt, sage ich mal, emotionsfrei zu sprechen, wenn jemand absolut leugnet, dass es Corona gibt und erklärt, das sei alles eine Erfindung der Pharmaindustrie und mit den Impfungen würden uns Chips implantiert. Also dann bin ich an einen Punkt auch gekommen, an dem ich nicht mehr wusste, wie wir kommunizieren sollen und habe dann, sage ich ganz ehrlich, die Distanz gesucht, weil es war gar nicht mehr möglich, da argumentativ miteinander zu sprechen und das höre ich von anderen leider auch.
Dass es Freundschaften tatsächlich entzweit.
Ich denke, das ist eine so tiefe Differenz und die Frage dann, ob in Deutschland die Medien alle lügen und die Staatspresse und der Staatsfunk uns beeinflussen, das sind dann Verschwörungstheorien, die ich mit klarem Verstand und Vernunft wirklich nicht auch mehr als Argument akzeptieren kann, das ist schon für mich auch sehr, sehr befremdlich, muss ich sagen.
Die nächste Folge Ihres Podcasts heißt Enkelglück. Erst das Thema Freundschaft, dann die Enkel. Zeigt das Ihren Rückzug ins Privatleben?
Ja, es gibt schon ein starkes Privatleben oder ein stärkeres als früher. Ich habe inzwischen 7 Enkelkinder, die spielen für mich eine Rolle. Und das war auch ein Grund, früher in den Ruhestand zu gehen, weil ich mit meinen Schwestern auch erlebt habe, dass es für uns als berufstätige Mütter wichtig war, dass unsere Mutter manchmal eingesprungen ist, wenn all diese Betreuungsangebote, die so angepriesen sind, dann eben doch nicht funktionieren. Aber ich habe mich nicht völlig ins Private zurückgezogen. Nein, nein, ich mische mich schon auch ganz gerne noch ein.
Ihr Ziel ist, haben Sie geschrieben, ein Podcast für alle, die ein sinnerfülltes Leben führen wollen. Das will ja im Grunde jeder. Wollen Sie es allen recht machen?
Also das war noch nie mein Ziel, es allen recht zu machen. Ich bin in meinem Leben oft genug angeeckt. Aber ich finde, dass in unserem Land manchmal Menschen einfach so vor sich hinleben und gar nicht mehr wahrnehmen, wie begrenzt unsere Lebenszeit ist. Jeder von uns wird sterben. Das ist auch eine sehr persönliche Nachricht, nicht nur ein allgemeines Wissen. Und deshalb sich auseinandersetzen mit den Themen der Zeit, aber auch dankbar zu sein für das Leben, das wir haben, das fehlt mir manchmal. Das möchte ich anregen, aber es gibt auch einen Podcast beispielsweise, den wir zum Thema Rassismus aufgenommen haben. Das ist meines Erachtens die 4. Folge, wenn ich das richtig gezählt habe. Also die Themen der Zeit, unserer Gesellschaft, die Konfliktthemen, die will ich durchaus auch ansprechen.
Und welche Rolle wird der Glaube, die Religion in Ihren Gesprächen führen?
Es ist natürlich so, dass ich Pfarrerin bin, auch aus Leidenschaft, nicht nur als Beruf. Und die Fragen des Glaubens und wie trägt mich der Glaube auch in den Konflikten dieser Zeit, auch in den großen Fragen nach einer Haltung, die wir im Leben einnehmen müssen. Das wird eine Rolle spielen. Also es wird kein, sag ich mal, Glaubenspodcast, aber es ist ganz klar, dass für mich der christliche Glaube Orientierungshilfe im Leben ist.
Sie wollen ja auch über Krisen in der Welt sprechen. Welcher Konflikt treibt Sie denn da gerade am meisten um?
Ja, jetzt muss ich sagen, wie uns alle derzeit, denke ich, ganz aktuell der Afghanistan-Konflikt oder müssen wir sagen der Abzug der Truppen aus Afghanistan und das Elend, das sich im Land abspielt unter den Menschen. Ich finde, es wird im Moment viel zu viel darüber gesprochen, was das für Deutschland bedeutet, was die Flüchtlinge bedeuten könnten, dass die Bundeswehr in einer schwierigen Situation ist. Aber zuallererst muss es doch darum gehen, zu schauen, wie geht es den Menschen selbst in Afghanistan. Und die tun mir einfach entsetzlich leid.
2 Jahrzehnte hat es gedauert, bis die Welt begriffen hat, dass Militärinterventionen nicht dafür taugen, einem Land eine demokratische Ordnung zu verpassen. Das hat US-Präsident Biden diese Woche kleinlaut zugegeben, wie auch Bundesaußenminister Heiko Maas. Eine Einsicht, die die damalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Margot Käßmann, schon vor 11 Jahren geäußert hat. Frau Käßmann, nichts ist gut in Afghanistan, haben Sie in Ihrer Neujahrspredigt 2010 gesagt, in der Sie auf ganz viele Problembereiche hingewiesen haben. Hängen blieb aber nur dieser eine Satz. Wie waren damals die Reaktionen?
Also ich muss sagen, dass ich noch nie so heftige und kritische, teils auch hämische Reaktionen auf eine Predigt hatte, aus der, wie Sie gesagt haben, ja nur diese 5 Worte zitiert wurden. Dabei war mein Ziel doch gar nicht, irgendwie die Bundeswehr zu kritisieren, sondern die Frage an die Politik, ist das ein Einsatz, der Sinn macht? Da wird immer wieder das Mandat durch den Bundestag verlängert, ohne dass wirklich hingeschaut wird, was ist das Ziel dieses Einsatzes?
Kurze Zeit nach den Anschlägen von 9-11, jetzt jähren sie sich ja nächste Woche zum 20. Mal. Damals hat man ja gedacht, westliches Militär könne beim Aufbau eines demokratischen Staats helfen und damit dem Terrorismus den Nährboden entziehen. Okay, Sie waren gegen den Militäreinsatz, aber der Präventionsgedanke an sich, der war doch richtig, oder nicht?
Ja, das Ziel war jetzt nicht zuallererst ein demokratisches Afghanistan aufzubauen, sondern das Ziel war Terrorismusbekämpfung. Und dann wurde hinterher gesagt, ja, und die Bundeswehr baut doch auch Mädchenschulen und bohrt Brunnen. Das habe ich immer für ein nachgeholtes Argument empfunden. Und in ein Land zu gehen und zu meinen, mit Präsenz von Militär könnten demokratische Strukturen, wie wir sie bei uns kennen, aufgebaut werden, das war einfach naiv.
Was wäre denn aus Ihrer Sicht jetzt eine vernünftige Afghanistan-Strategie?
Ich will gleich sagen, ich bin keine Afghanistan-Expertin, das habe ich selbst auch nie behauptet. Aber das Einzige, was wir doch tun können, ist die zivilen Kräfte stützen, die Menschen in dem Land, die das Land anders als diese islamistischen, terroristischen Taliban verändern wollen, durch Entwicklungsorganisationen, die ja zum Teil auch gesagt haben, sie bleiben so gut sie können im Land vor Ort. Und vor allen Dingen wird wichtig sein, dass wir als Christen, sage ich jetzt mal, mit Muslimen im Gespräch sind und diesen Terroristen den Boden entziehen, mit dem sie sich legitimieren. Religion kann keine Legitimation für Terror sein. Und das sagen mir Muslime genauso. Also Muslime sind die ersten Opfer von diesen Terroristen.
Kommen wir mal auf das praktische Beispiel der Mädchenschule, die Sie gerade genannt haben. Wie stellen Sie sich das praktisch vor, wenn die Taliban zum Beispiel eine Mädchenschule, die wir unterstützen wollen, zerstören? Das haben Sie in der Vergangenheit ja schon oft gemacht. Welche Chance hat die ohne einen militärischen Schutz im Hintergrund?
Also Entwicklungsorganisationen haben mir immer wieder gesagt, dass es Kontakte gibt zu Menschen vor Ort, die Bildungssysteme möglich machen wollen. Und nun hat ein Taliban, habe ich gehört im Interview, gesagt, das entscheiden die Religionsführer, ob es Schulen geben kann. Wir können nur die unterstützen, die das im Land tun wollen. Aber ich will mal sagen, ich wünsche mir auch, dass wir dann zum Beispiel die Freiheit von Frauen in Saudi-Arabien als außenpolitisches Ziel ganz klar unterstützen, die sich da kaum frei bewegen können. Also ich wäre froh, wenn Frauenrechte dann wirklich durchgehend Thema sind in den Außenbeziehungen der Bundesrepublik Deutschland. Und dann nehmen wir mal Saudi-Arabien, ein Land, zu dem wir gute wirtschaftliche Beziehungen haben, in das wir sogar Rüstungsexporte liefern. Oder nehmen Sie mal Katar. Da dürfen Frauen noch nicht mal frei reisen, über ihre eigene Lebensplanung entscheiden. Und dort wird eine Fußball-WM stattfinden. Also ich finde, dann aber konsequent Frauenrechte zum Thema machen.
Vorhin haben wir in einem Beitrag gehört, dass viele Eingewanderte in Deutschland nach 9/11 nur noch als Musliminnen und Muslime wahrgenommen wurden, selbst wenn sie gar nicht besonders religiös waren. Wie hat denn die Angst vor dem Islamismus unser Zusammenleben aus Ihrer Sicht verändert?
Ich denke, dass viele tatsächlich reduziert werden, Zugewanderte, auf eine vermeintliche Religionszugehörigkeit, die mir aber erzählen, sie sind inzwischen genauso säkulare Muslime, wie es bei uns viele säkulare Protestanten und Katholiken gibt. Und der Islam wird doch ganz stark jetzt als Bedrohung dargestellt. Wir müssen dazu kommen, dass Religionen im Gespräch sind und dass ganz klar ist, Religion hat sich in unserem Verständnis unterzuordnen, der Verfassung, dem Rechtsstaat. Und wir können Menschen nicht darauf reduzieren, dass sie vermeintlich Muslime sind, ohne sie überhaupt zu fragen, ob sie das sind und wenn sie es sind, wie sie ihre Religion verstehen. Und ich kenne viele durchaus liberale Muslime.
Fehleinschätzungen sind menschlich. Die Frage ist allerdings, hat die Bundesregierung nur aufgrund von Fehleinschätzungen so spät begonnen, deutsche und afghanische Mitarbeitende aus Afghanistan zu fliegen? Oder hat sie wenige Monate vor der Bundestagswahl kritische Stimmen bewusst ignoriert, um den erfolglosen Afghanistan-Einsatz aus dem Wahlkampf rauszuhalten? Genau das vermutet unser Hauptstadtkorrespondent Alfred Schmidt in seinem Kommentar.
Die Menschen, die in Afghanistan für Bundeswehrleute und andere Deutsche gearbeitet haben, also die afghanischen Ortskräfte, sind leider in doppelter Hinsicht zu Opfern des deutschen Wahlkampfes geworden. Denn erstens setzt sich die Bundesregierung nach wie vor einem schlimmen Verdacht aus, nämlich dass sie afghanische Ortskräfte deshalb nicht nach Deutschland holen wollte, weil das dann hier im Sommer ein Wahlkampfthema geworden wäre. Deutsche Behörden hätten das nämlich schon viel früher anpacken können, im Mai oder Juni. Erst als Mitte August die Evakuierungsaktion in Afghanistan gründlich schief ging, wurde behauptet, man müsse nun alles tun für diese Menschen und so viele von ihnen wie möglich in Sicherheit und nach Deutschland bringen. Nur war das dann nicht mehr möglich und nun riecht es nach politischem Opportunismus, wenn die Bundeskanzlerin die Sache im Nachhinein für unvorhersehbar erklärt. Zweitens machen nun verschiedene Seiten Wahlkampf damit, dass möglicherweise Menschen aus Afghanistan in großer Zahl nach Deutschland flüchten könnten. Da muss man ganz klar sagen, es ist Unsinn, diesen Eindruck zu erwecken. Noch schlimmer ist es, die aktuelle Lage mit der Situation von 2015 zu vergleichen, als viele Menschen besonders wegen des Bürgerkriegs in Syrien zu uns flüchteten. Denn im Afghanistan von heute sind die Grenzen so gut wie dicht. Die Nachbarländer Afghanistans wären als erste betroffen von Fluchtbewegungen, wenn es sie gäbe. Der Weg nach Europa wäre weit und selbst wenn Menschen die Fluchtrouten von damals einschlagen würden, so wären auch sie heute dicht oder durch das Abkommen mit der Türkei hinfällig geworden. Es ist also eine billige Wahlkampfbehauptung, wenn manche Parteileute und übrigens auch Medien schreiben, nun kämen wieder viele Geflüchtete und das sei die Schuld der Bundesregierung. Es ist unredlich, Wahlkampf zu machen auf dem Rücken der afghanischen Ortskräfte. Die Zivilbevölkerung in dem Land hatte schon genug zu leiden. Sie braucht nun neue Initiativen, die ihre Chancen und Rechte schützen könnten. Die bisherigen Möglichkeiten dazu wurden leider nicht oder erst zu spät genutzt.
Der Kommentar von Alfred Schmidt war das zum Verhalten der Bundesregierung gegenüber den afghanischen Ortskräften. Derartige Herausforderungen hatten die Paralympics noch nie zu bewältigen. Die Infektionsraten und strengen Regeln steigerten die Anspannung nicht nur der Athletinnen und Athleten, sondern auch der japanischen Bevölkerung. Am Ende ist alles gut gegangen, wie Katharina Hopp berichtet.
Wenn diese Musik erklang, wirkten die Athletinnen und Athleten manchmal sehr verloren. Sie standen oder saßen in wunderschönen Sportstätten und blickten auf leere Ränge, während sie sich selbst ihre Medaille um den Hals hängten. Die Corona-Pandemie, sie hat diese Spiele nicht verhindert, aber sie hat sie geprägt. Und trotzdem, mit wem man auch spricht, alle sind froh, dass es so gut geklappt hat. Denise Schindler zum Beispiel, die Radsportlerin, die im Zeitfahren auf der Bahn Bronze gewonnen hat.
Ich gehe wirklich mit einem Lächeln nach Hause und ich muss auch einfach sagen, danke an Japan. Danke, dass sie diese tollen Spiele hier möglich gemacht haben. Natürlich unter besonderen Umständen, aber es war was ganz Besonderes und es hat ein tolles Signal in die Welt gesendet und ich glaube, es gibt viel Hoffnung.
Die Organisation dieser Spiele hat weitgehend reibungslos funktioniert. Die Japaner, die als Freiwillige, als Busfahrer oder als Sicherheitspersonal im Einsatz waren, sie waren ausnahmslos freundlich und hilfsbereit. Von Euphorie war allerdings wenig bis gar nichts zu spüren. Der frühere Paraweitspringer und heutige ARD-Fernsehexperte Heinrich Popov war schon oft in Japan. Und er hatte große Bedenken im Vorfeld dieser Spiele.
Ich habe Angst gehabt tatsächlich vor den Spielen. Ich habe richtig viel Angst gehabt, weil man nicht wusste, ist es richtig, das hier zu machen. Dann hat man so ein bisschen während Olympia dieses ganze Negative mitbekommen. Hey, die Gesellschaft hier in Japan will das nicht. Man protestiert hier und wenn man die Japaner kennt, weiß man, dass sie eigentlich nie protestieren.
Während der Paralympischen Spiele gab es keine weiteren Proteste. Wohl auch, weil Olympia kein Superspreader-Event war. Popov betreut auch Athleten, wohnt im paralympischen Dorf und er hebt die Disziplin der Sportlerinnen und Sportler hervor. Dadurch, dass die Regeln so klar waren, sei es allen leicht gefallen, sich daran zu halten und sich auf ihren Sport zu konzentrieren. Vielleicht war die kleine Sportgemeinschaft aufgrund der Beschränkungen sogar noch verschworener. Der Jubel der Teams von den Rängen, ohne Zuschauer, wirkte er jedenfalls besonders intensiv. Dass es keinen Kontakt zwischen Ausländern und Japanern geben würde, war allen von Beginn an klar. Auch dem Tischtennis-Goldmedaillengewinner Valentin Baus.
Da man jetzt auch lang genug Zeit, sich darauf vorzubereiten, man wusste es ja, von da ist das für mich jetzt kein böses Erwachen für mich.
Wie es sich aber für einen Japaner anfühlt, wenn er in seiner Heimat auf das Bad in der Menge verzichten muss? Der Rollstuhltennisspieler Shingo Kunieda ist ein Star und er hat das paralympische Finale erreicht. Mit Medien sprechen wollte er nicht. Wie hätte das wohl in einem vollen Stadion geklungen? Diese Spiele von Tokio, sie haben tolle sportliche Leistungen gebracht, viele persönliche Erfolge, Sichtbarkeit für den Behindertensport. Aber es bleibt auch das Gefühl, dass alle froh sind, wenn Tokio 2020 überstanden ist. Auch die Japaner.
Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen in den letzten zwei Wochen gegangen ist bei den Berichten von den Paralympics. Ich jedenfalls habe selten so gestaunt. Diese vielen ungewöhnlichen Sportarten, in denen Menschen mit Behinderung gegeneinander antreten, zigmal schneller, kräftiger und durchtrainierter als unsereins, die wir alle Muskeln und Gelenke zur Verfügung haben. Über die Wirkung dieser Bilder habe ich mit Jasmina Hostert gesprochen, der Präsidentin des Württembergischen Behinderten- und Rehabilitationssportsverbandes. Frau Hostert, was haben diese Fernsehbilder bei Ihnen ausgelöst?
Also auf jeden Fall absolute Spannung. Paralympische Spiele, das ist was ganz, ganz Besonderes, ist was ganz Großes. Und wir fiebern da natürlich mit unseren Leuten, die aus Württemberg dabei sind. Ja, es ist sehr aufregend. Es geht natürlich nicht nur darum, wer jetzt irgendwelche Medaillen dann holen, sondern auch dabei zu sein und einfach auch dieses Sportliche mitzusehen und dass eben auch Menschen mit Behinderung sozusagen so einen Kraftakt mit ihrem Körper leisten können. Das sind schon tolle Bilder und die machen uns auch sehr stolz.
Ich hatte ja den Eindruck, dass über diese Paralympics viel mehr berichtet wurde als über vergangene Spiele. Stimmt das?
Also den Eindruck hatte ich tatsächlich jetzt auch. Also egal, wann ich den Fernseher angeschaltet habe, welche Form von Nachrichten an waren, wurde immer darüber berichtet. Und zwar über wirklich alle Sportarten. Und das fanden wir grandios natürlich. Und da erhoffen wir uns auch, dass da noch mehr Aufmerksamkeit für den Behindertensport dann auch dadurch entsteht.
Meinen Sie denn, dass diese intensivere Berichterstattung widerspiegelt, dass Menschen mit Behinderung inzwischen stärker wahrgenommen werden in der Gesellschaft oder hat das ganz andere Gründe?
Nee, ich glaube, das ist tatsächlich also auch unsere Hoffnung. Wir wollen, dass der Behindertensport auf der Augenhöhe ist zu dem Nicht-Behindertensport. Und das gelingt natürlich, wenn man die Aufmerksamkeit dahin lenkt. Insofern sind wir sehr, sehr glücklich darüber. Und ich glaube, das hat natürlich dann auch Effekte im Nachhinein, weil sich einfach jetzt diese Bilder prägen und Menschen auf den Behindertensport stärker aufmerksam gemacht werden als bisher.
Wenn ich diesen Athletinnen und Athleten so zugeschaut habe, habe ich oft gedacht, was für eine Power diese Menschen haben müssen, sich von ihrer Behinderung so gar nicht kleinkriegen zu lassen. Das sind ja starke Vorbilder. Welche Wirkung haben die denn konkret auf Menschen mit Behinderung, aber auch auf die Gesellschaft insgesamt?
Für die Menschen mit Behinderung ist das ein wichtiges Zeichen. Wenn man vielleicht selber verunsichert ist und dann diese Menschen mit Behinderung sieht, mit diesem körperlichen Einsatz, dass man denkt, ach, das könnte ich vielleicht auch mal versuchen. Also ich glaube, es ist eine große Ermutigung, dass man eben sich nicht selber einschränkt durch eine Behinderung, sondern Dinge wagt, die man sonst vielleicht nicht gewagt hätte. Also es sind große, große Vorbilder. Und für die Gesellschaft ist es, glaube ich, auch ein sehr wichtiges Signal, weil es einfach auch zu mehr Akzeptanz führt und Barrieren abbaut. Viele Menschen haben ja Berührungsängste zu Menschen mit Behinderung, aber nicht aus Bosheit, sondern weil sie einfach keine Menschen mit Behinderung kennen und einfach nicht wissen, wie sie mit den Menschen umgehen sollen. Und da müssen wir gesellschaftspolitisch noch viel mehr dran arbeiten.
Sie selbst vertreten den Behindertensport ja nicht nur als Funktionärin, sondern auch als Betroffene. Als Kind haben Sie Ihren rechten Arm durch eine Granate im Bosnienkrieg verloren. Vermutlich haben Sie damals keine besonderen Rehabilitations- und Sportangebote bekommen. Wie hat sich das bei Ihnen entwickelt?
Ja, das war wirklich schade. Ich habe als Kind nicht gewusst, dass es sowas wie einen Behindertensport gibt. Und das fand ich sehr schade, weil ich sicherlich diese Angebote sonst wahrgenommen hätte. Und das wünsche ich mir oder daran arbeitet auch unser Verband, dass Menschen mit Behinderung auf uns aufmerksam gemacht werden. Wir versuchen auch selber über Schulen an Menschen mit Behinderungen oder an Kinder vor allem heranzutreten, um ihnen zu sagen, hey, es gibt auch den Behindertensport und der ist organisiert. Du wirst da gefördert, du kannst die Sportarten ausprobieren und vielleicht findest du ja auch eine, wo du sozusagen eine professionelle Sportart machen möchtest, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht möchtest du einfach nur dabei sein. Und das fand ich sehr schade. Ich habe das als Kind davon gar nichts mitbekommen.
Es hat sich ja viel getan im Behindertensport. Mehr öffentliches Interesse, mehr Angebote. Reicht das aus Ihrer Sicht oder müsste noch viel mehr geschehen?
Da ist eine kleine Lücke zwischen dem Angebot, das wirklich vielfältig ist, und der Erreichbarkeit der betroffenen Personen. Also da müssen wir auch als Verband noch aktiver werden. Gut, mit Corona war es jetzt schwierig. Eigentlich haben wir auch Talentscouts, die sozusagen an die Schulen herantreten und aufmerksam machen auf den Behindertensport. Also mehr werben dafür. Da ist noch Luft nach oben.
Soweit für heute. SWR1 Sonntagmorgen mit Nela Fichtner. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Wenn Sie können, genießen Sie ihn.